Die heutige Predigt wird aus dem Korintherbrief schöpfen, aus dem zweiten Korintherbrief. Und der Angelpunkt wird sein im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Und als der Helmut vor ein paar Wochen gesagt hat, wir machen heute das Thema in oder außerhalb Christus, und er sagte Korintherbrief, da habe ich sofort spontan gewusst, ich muss das machen. Das ist etwas, wo ich überhaupt nicht auskomme. Ich habe mich sofort gemeldet, bitte, ich möchte ihn gern machen, bevor mir ein anderer Prediger das vielleicht wegschnappt. Ja? Und zwar, ich habe nämlich zum Korintherbrief eine besondere Beziehung. Ich möchte sagen, er ist der Brief, oder sind die beiden Briefe, die mich am allermeisten irgendwie betroffen und berührt haben. Denn ich habe vor ungefähr 11 Jahren, ziemlich genau sogar, da bin ich mal eine Zeit lang abgedriftet und bin bei dem sogenannten Wohlstands-, Heilungs-, Wohlfühl-Evangelium gelandet und bin da ziemlich schnell an die Grenzen gestoßen, und mir ist das ziemlich schnell irgendwo ganz, ganz, ganz komisch vorgekommen. Und ich wusste, ich brauche etwas, ich muss mich erden, ich muss mich finden, ich wusste nicht, wo ich fragen soll, ja. Und was habe ich gemacht? Das, was ich am besten hoffentlich kann. Ich habe gezeichnet. Und ich habe die beiden Korinther, ich habe gesagt, okay, ich fange mit den beiden Korintherbriefen mal an, weil Römerbrief, das ist ja der erste Brief, der schien mir zu schwierig, nach dem Motto Römer, oh wei, nehmen wir mal die Korintherbriefe, die sind vielleicht ein bisschen leichter zu verstehen, ja. Und habe also mich hingesetzt und habe Vers für Vers gezeichnet. Dazu geschrieben, den Vers gezeichnet, und am Ende war eine ganze Mappe voll, nicht? Und jetzt ist Folgendes passiert. Ihr wisst ja, wenn man Bibel liest, es sind so viele wichtige Bibelstellen, Verse, einer an dem anderen. Und wenn du dann sozusagen 10 Verse gelesen hast, dann weißt gar nicht mehr so ungefähr, was im ersten stand, weil das ja so üppig ist. Es ist ja so viel pro Vers. Ja? Also als ich nur meine Mappe so durchgeflippt habe und mir die Bilder angucken konnte, habe ich plötzlich erkannt, um was es eigentlich tatsächlich geht. Und mir ist bewusst geworden, mit welcher unglaublich krassen Deutlichkeit Paulus vom Heiligen Geist eben inspiriert den Zustand der Welt beschrieben hat, den Zustand von uns Menschen und unsere Feindschaft zu Gott und was Jesus gemacht hat und wie wir da wieder rauskommen, wie wir zum Frieden kommen. Das ist mir also so offensichtlich geworden. Und das, was ich vorher als Evangelium gehalten habe, nämlich wow, alles wird dir im Leben gut gehen, wenn du an Jesus glaubst, und du wirst erfolgreich und gesund und alles sein, ist mir plötzlich aufgefallen, komisch, bei meinen Bildern entdecke ich diese Aussagen nicht. Ja, es ging um was völlig anderes. Und ja, was ist dabei eigentlich besonders? Es ist schön zu erkennen, dass Gott alles benutzen kann. Jede Krise, jede Lehre, ja, er kann es benutzen, um dich ein Stück weiter zu ihm hinzubringen. Ja, du kannst auch ohne weiteres mal abfallen, du kannst mal irgendwo anders landen, ja, aber wenn Gott dir Gnade schenkt, dann schenkt er dir auch einen ganz speziellen eigenen Weg, um da wieder rauszukommen. Bei mir war es die Malerei, ja, bei anderen mag es was anderes sein, nicht? Wir sind nicht davor gefeit, irgendwo mal abzudriften, aber Gott kann es wieder machen, dass wir wieder zurück zur gesunden Lehre kommen. Und deswegen, also habe ich gesagt, ich möchte Korintherbrief machen, und was heute ich euch bringen werde, wird also eine Frucht dieser damaligen Beschäftigung damit sein. Bevor ich anfange, möchte ich ein Gebet sprechen, denn wir wissen, was immer wir über die Bibel sagen, wenn Gott nicht wirklich Segen und Gnade schenkt, dann bringt es nichts, also keine Predigt, die aus einem selbst heraus geschöpft wird, macht Sinn. Also ich möchte auch diese jetzige Zeit in Gottes Hände legen und möchte beten. Lieber Vater im Himmel, du hast uns dein heiliges Wort gegeben, in der Bibel aufgeschrieben. Es ist ein wunderbares Wort, durch und durch gut. Und wir danken dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast, um dieses Wort auch zu verstehen und auszulegen. Und wir bitten dich jetzt, dass du uns schulst, dass du uns lehrst, dass du uns aufbaust, dass du uns wirklich mit deinem Wort speist. Herr, wir wollen nicht nur Hörer deines Wortes sein, sondern auch Täter. Und das bitte gib und schenke du. Danke. Amen. Ich habe jetzt mal einen Satz vorbereitet, den werde ich jetzt euch vorlesen. Und schaut mal, denkt mal, was passiert in euren Köpfen, wenn ihr diesen Satz hört. Sie bauten ein Haus mit mächtigen Mauern. Das war der Satz. Also ich sehe da irgendwie vor mir wirklich ein steinernes, mächtiges Haus, schon fast wie eine Burg, uneinnehmbar. Es strotzt und trotzt den Witterungen und den Angriffen, das sehe ich vor mir. Ihr vielleicht auch. Jetzt lese ich euch den Satz nochmal vor, allerdings ergänzt. Sie bauten ein Haus mit mächtigen Mauern. Würde es den Riesen standhalten, fragten sich die Zwerge. Was sehen wir jetzt vor Augen? Wir sehen immer noch ein mächtiges Haus, allerdings in Miniatur. Ja? Und wir sehen den großen Riesen, der angestapft kommt. Und ja, also ich habe ein völlig anderes Bild im Kopf. Dritter Satz. Sie bauten ein Haus mit mächtigen Mauern. Sie bauten es auf Treibsand. Was sehen wir jetzt vor unserem inneren Auge? Ein mächtiges Haus, was schon in sich bricht und bröckelt und so absinkt, ja, wie die Titanic untergeht. Warum habe ich das Spielchen mit euch gemacht? Der Grund ist ganz einfach. Wenn wir einen Bibelvers hernehmen und darüber eine Predigt halten wollen, so wie ich heute sage, 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, dann ist es auch gut, das in einem Kontext zu lesen. Ja, nicht nur einen Vers herauszupicken, sondern zu schauen, was steht denn so drumherum, ja, um zu sehen, wie ist denn da dieser Text wirklich genau zu verstehen. Und deswegen ist es wichtig, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, nicht nur einen Vers herausnehmen und sagen, so, und dieser Vers jetzt, das ist jetzt mein Vers, ja, sondern schauen, in welchem Kontext steht denn der. Ja. Und wir wissen auch, wenn wir da so herangehen, dann schenkt uns Gott ja viel mehr, als wenn wir nur einen einzigen Vers rausnehmen. Und deswegen starte auch ich jetzt hier mit Vers 11. Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen. Bumm, ich meine, den Herrn zu fürchten, das fängt ja schon mal gut an. Ja? Denn wir könnten jetzt sagen, na gut, den Herrn fürchten. Okay, Frage, müssen wir echt Gott fürchten? Grundsätzliche Frage. Gut, wir könnten uns vielleicht auf Ehrfurcht, wir könnten Ehrfurcht nennen, wir könnten sagen, gut, Ehrfurcht, das hat sowas, sowas Nobles, sowas, okay, ich ziehe meinen Hut vor Gott, ich bin ehrfürchtig vor ihm. Ja? Denn dieses Wort Ehrfurcht hat in unserer heutigen Zeit keine Bedeutung mehr. Weil früher war es ja so, wenn du einen König gehabt hast, dann musstest du ihn ehren. Und wenn du es nicht geschafft hast, dann musstest du ihn massiv fürchten. Denken wir mal an die ganzen Frauen von Heinrich dem VIII. Zum Beispiel, nicht? Zeitlang wunderbar und dann einen Kopf kürzer. Ja, also das heißt, die Könige früher hatten eine Macht über dein Leben, über deinen Tod und du konntest ihnen entweder nur totale Ehre und Loyalität, Treue bringen oder du bist auf dem Schafott gelandet oder sonst wo. Ja? Das heißt also, damals war wirklich Ehre und Furcht lag dicht beieinander. Also wenn man damals über Ehrfurcht gesprochen hat, konnte man daraus was verstehen. Heute, wie ist das, wenn wir heute unseren Bundespräsidenten denken? Ehren wir ihn? Fürchten wir ihn? Ehren natürlich, fürchten, ist die andere Frage. Ja? Bundeskanzler oder was auch immer. Also wir haben heute das nicht mehr. Ja? Aber die Furcht, bleiben wir bei der Furcht. Die Bibel spricht oftmals allein von der Furcht alleine. Müssen wir Gott fürchten? Immerhin, Paulus schreibt hier, da wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen. Ja, wenn man sich den Zustand von uns Menschen anschaut, dass wir mit Gott von Natur aus in Feindschaft leben und dass Gott derjenige ist, der dein ganzes Leben, deine ganze Existenz von Anbeginn bis in Ewigkeit in seinen Händen hält, dass er es ist, der entscheidet, wie du in deinem Leben vorankommst und was nach deinem Leben sein wird, wo du deine Ewigkeit verbringst, ja, dann kann man nur sagen, ja, es gibt eigentlich nichts und niemanden, auf Erden, den man mehr fürchten muss als Gott. Es ist schrecklich, sagt die Bibel, in die Hand des lebendigen Gottes zu fallen. Ja? Und nur wenn wir auch wissen, zu was Gott in der Lage ist, können wir auch, wie auch hier Paulus schreibt, suchen wir Menschen zu gewinnen. Wenn wir wissen, was den Menschen passiert, wenn sie nicht zu Gott finden, wenn sie einfach in der Trennung zu Gott leben, wenn wir das wissen, was ihnen dann passiert, dann werden wir uns auch bemühen, tatsächlich in das Evangelium so deutlich und klar wie möglich zu bringen. Das heißt also wirklich, Paulus sagt etwas hier ganz klar, Gott ist zu fürchten, das ist für uns eine große Motivation, auch Menschen mit dem Evangelium zu berühren. Also Gott ist der Richter und Jesus ist auch ein Richter, ist auch der Richter. Und das Gericht Gottes kennt keinerlei Korruption. Es ist völlig rein und klar. Und dieses Gericht ist eine Art, kann man sagen, Kriegsgericht, denn wir befinden uns im Krieg mit Gott. Und es wird eines Tages die Frage an uns gestellt werden, warst du für mich oder warst du gegen mich? Hast du mit mir oder ohne mich gelebt? Hast du an mich gedacht, mich geliebt, mein Wort gehört? Hast du erkannt, wie gut ich bin und mir vertraut? Hast du mich in deinem Herzen gehabt, in deinen Gedanken, in deinen Worten? Hast du meinen Willen gesucht und getan? Und stehen wir dann vor Gott, gibt es nur entweder oder. Ja? Nämlich, ja, Herr, ich habe es versucht, nach bestem Wissen und Gewissen, oder nein, Herr, es hat mich einfach nicht interessiert, es hat mich nicht berührt, ich habe mir keine Mühe gegeben. Wir wissen, dass diejenigen, die Ja zu Gott sagen, eine Ewigkeit mit Gott in der Herrlichkeit des Paradieses vor sich haben. Und wir wissen, dass diejenigen, die Nein zu Gott sagen, unter seinem Gericht stehen und dorthin kommen, an den Ort, der eigentlich für den Teufel und für seine Dämonen gedacht ist. Es ist nicht so, wenn wir von der Hölle reden, dass das dort der Ort ist, wo der Teufel und die Dämonen die armen Seelen quälen, sondern das ist eigentlich der Ort, an dem das Böse, in dem der Teufel mit seinen Dämonen und alle, die zu ihm gehören, hinkommen. Und dieses Bewusstsein, das muss klar sein, wenn Christen über das Evangelium reden und sie meinen es ernst, dann steckt dieses Wissen in ihnen drin, dann ist das sozusagen eine treibende Kraft. Als ich das damals das erste Mal so verstanden hatte, dass es eigentlich darum geht, dass sich Menschen zu Jesus Christus bekennen müssen, dass das entscheidend ist für ihre Ewigkeit, da war ich erstmal schockiert. Das habe ich davor in dieser Form eigentlich nicht so erkannt und nicht so gehört. Ich war schockiert. Und ich habe mir gedacht, Moment mal, wenn das so ist, warum stehen nicht an jeder Straßenecke irgendwo ein Christ und jeder Passant, der einkaufen geht, der irgendwas, wird aufgehalten, wird angegriffen, wird geschüttelt, ja, und wird gesagt, komm, du musst dich retten lassen, ja. Ich habe das nicht verstanden, wie ist das denn dann möglich, dass man einfach nirgendwo Christen sieht, ja, die sich tatsächlich darum bemühen, Menschen zu Jesus zu führen. Das war für mich unbegreiflich. Ich war dann sogar richtig wütend und habe mir gedacht, ja, wenn das der Fall ist, dann sind eigentlich Christen die lieblosesten Menschen, die ich auf der Erde kenne. Das sind Menschen, die eigentlich zusehen, offenen Auges, wie andere ins Verderben rennen, wie andere ihr Leben, ihre Ewigkeit verlieren. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Das könnt ihr euch vorstellen, welche Krise ich da gekommen bin. Und ich denke mir, das ist auch ein Glaube, den wahrscheinlich gar nicht so wenig haben. Und dann ist dieser ständige Druck, diese Not, ja, ich müsste und ich muss eigentlich dauernd irgendwie missionieren, weil ich ja Menschen rette und weil ich ja Menschen dazu bringen muss, dass sie sich überzeugen lassen, dass sie Jesus brauchen, ja. Also du gerätst mit dieser Art von Denken in eine definitive Krise. Ja? Denn noch einmal, nicht evangelisieren heißt demnach, ja, unterlassene Hilfeleistung. Ja? Man stelle sich vor, ja, da ertrinkt ein Kind, nicht? Und da sitzt jemand im Strandcafé und trinkt sein, trinkt seinen Kaffee und isst ein Stückchen Torte und guckt einfach zu und sagt, naja, ich weiß auch nicht, was soll ich da jetzt machen, großartig, ich gucke am besten gar nicht hin, ich ignoriere es, Hauptsache mir geht's gut. Ja? Also ich bin wirklich damals in diese extreme Situation geraten, meine Güte, das ist ja schrecklich. Es ging aber weiter, ja, weil natürlich in der Bibel findet man auf dieses Dilemma natürlich die entsprechende Antwort, ja. Nämlich, und wie wichtig es auch ist, dass man weiterkommt in der Erkenntnis der Lehre, in der Erkenntnis Gottes, weil nämlich diese Angst, die ich da gehabt habe, diese totale Krise, hat sich dann durch das weitere Bibelstudium wieder aufgelöst und zum Glück, ja, es wurde absolut befreiend. Denn, gehen wir weiter jetzt im Bibeltext, ja, es geht sofort, also er hängt sofort hinten an 11 dran, aber vor Gott sind wir offenbar. Vor Gott sind wir offenbar. Gott sieht in unser Herz, er sieht unser Dilemma, er sieht unsere Mühe, unsere Bestreben, unser Leid, unsere Erkenntnis darüber, was mit den Menschen passiert, die nicht zu ihm finden. Das sieht Gott und wir können wirklich sagen, ja Gott, wir geben uns alle Mühe, mit deinem Evangelium zu retten, nur machen wir es wahrscheinlich oft nicht gut genug. Ja? Wir müssen erkennen, dass wir zwar das Evangelium weitergeben können, aber dass die Rettung nicht durch eine Entscheidung von uns ausgeht, ja, sondern dass letztendlich Gott rettet. Gott ist derjenige, der einfach das, was wir im Evangelisieren vollbringen, was er am Ende fertig macht. Ja? Am Ende ist Gott verantwortlich und er zieht in die Herzen derjenigen ein, die er erwählt hat. Und es liegt nicht an der Fähigkeit, am Willen des Predigers, von uns allen, an seiner Eloquenz, an seiner Ausstrahlung, an all dem. Es liegt nicht an dem alleine, sondern es liegt vor allem daran, wie hat Gott dich schon vorbereitet, wenn du das hörst, ja? Was hat Gott schon mit deinem Herzen vorher gemacht? Und weil das eben auch so ist, ja, muss nicht an jeder Ecke jemand stehen, sondern es gibt genug Orte, es gibt Kirchen, es gibt Gemeinden, es gibt Hauskreise, es gibt Predigten, es gibt Bücher, es gibt überall die Bibel zu kaufen, es gibt Freunde, die Christen sind, also das heißt, man kann, wenn man möchte, auch unter das Wort Gottes kommen. Und das ist ja auch nicht von ungefähr, dass man früher in die Mitte des Dorfes die Kirche gestellt hat, ja, und drumherum die Häuser, sodass also jeder in die Kirche kommen konnte und wenn dann die Glocken geläutet haben, dann hat man gewusst, es ist jetzt Gottesdienstzeit und man ist in die Kirche gegangen und man ist dort unter das Wort eben Gottes gekommen, wenn man Glück gehabt hat und tatsächlich einen bibeltreuen Prediger, Pastor gehabt hat. Das heißt also, es liegt nur ein Teil an uns, dass Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen. Ja, es ist eben so, es wird immer wieder gesagt, ja, Gott drängt sich nicht auf. Er drängt sich nicht auf, du musst ihm dein Herz öffnen. Denn würde sich Gott einfach dir so bemächtigen, dann wäre es ja keine Liebe, ja, sondern dann wärst du ja eine Marionette. Nicht? Also die Frage ist, das sollten wir uns nochmal angucken, ob das wirklich so ist. Ich habe vor kurzem einmal ein Video gesehen und das war von so einer Kamera gefilmt, von so einer Sicherheitskamera gefilmt, also ohne Ton. Und du hast gesehen, irgendwie im Vordergrund einen Mann, ja, und im Hintergrund hat ein Kind auf dem Boden gespielt, ja, und plötzlich siehst du, wie der Mann so aufschreckt und wegschaut von seiner Arbeit und nach hinten blickt, das Kind sieht und du siehst, wie er hinspringt und plötzlich das Kind packt und während er das Kind hochhebt und wegreißt, siehst du, wie ein Auto da rein crasht, ja, also ein Bruchteil einer Sekunde, ja, und das Kind wäre überfahren worden. Scheinbar hat es einen Unfall gegeben und der Vater hat das gehört und hat gesehen, dass der Wagen hinprescht und das Kind weggezogen. Er hat einfach gerettet. Das Kind wäre überfahren worden. Ich möchte euch jetzt mal kurz eine Begebenheit aus meinem Leben, aus meiner Kindheit erzählen. Ich bin ja in Hameln aufgewachsen, der berühmten Rattenfängerstadt. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Sache, denn falls mal jemand eine Biografie über mich schreiben möchte, dann könnte er es nennen vom Rattenfänger zum Menschenfischer vielleicht. Naja, auf jeden Fall, meine Großeltern wohnten in Wiesbaden und wir sind immer wieder sie besuchen gefahren. Und eines Tages war es auch so, ich war damals 4, ungefähr, meine Schwester war 2. Und die Eltern saßen mit den Großeltern im Haus, da im ersten Stock irgendwo und hatten da was zu besprechen und alles. Und meine Schwester und ich, wir spielten im Garten. Und in dem Garten ist ein Swimmingpool, ein offener Swimmingpool. Und wir spielten dort und natürlich Wasser, reizvoll. Ja? Und immer mehr zum Swimmingpool und immer mehr, nicht? Und ich weiß nicht, wieso auf einmal meine Schwester fliegt in den Pool. Ja, sie ging sofort unter wie ein Stein. Weiß auch nicht, wieso. Ja? Und ich war ja dabei, ich greife noch nach, ja, und erwische sie tatsächlich am Haarschopf, nicht? Ich erwische sie am Haarschopf und das Einzige, was ich tue, ist, ich schreie, ja. Und die Geschichte, die ich jetzt erzähle, muss ich noch dazu sagen, hat einen kleinen Schönheitsfehler, ja. Ich baue jetzt etwas ein, was nicht ganz stimmt. Ich bin neugierig, ob ihr herausfindet, was es ist, ja. Also nochmal, zurück. Ich halte sie so am Schopf, ja, und ich schreie und oben sehe ich meinen Vater am Fenster. Nicht? Und was ist? Er guckt mich an und er kommt auf den Balkon. Ja? Jochen, was ist los? Ja. Ulrike, geht unter. Frag sie, ob sie sich retten lassen möchte. Ja, sie hört nicht. Sie ist unter Wasser, ja. Frag sie nur, ob ich sie retten soll. Ja, okay. So. Was ist? Habt ihr herausgefunden, was der Schönheitsfehler ist? Also, nochmal, ich gehe zurück. Ja. Vater guckt beim Fenster raus. Nicht? Ich halte Ulrike, ich schreie. Und es dauert keine paar Sekunden. Und er ist schon unten bei der Tür. Und er rennt über die Wiese. Und ich sehe noch, wie das Sakko fliegt. Ja. Weil er war im Anzug und Krawatte und Sack und anderem dran. Und was macht er? Er kniet sich nicht mal hin und versucht, nach der Ulrike zu fischen. Ja? Er springt mit voller Montur ins Wasser. Mit voller Montur und holt sie raus. Ja? Und alles war gut. Gerettet. Gerettet. Das heißt also, retten ist etwas völlig anderes. Es hat nie, also es wäre lieblos gewesen, hätte der Vater irgendwie herumdiskutiert. Ja, er rettet einfach. Und so müssen wir das bei uns auch sehen. Wir sind die, die in den finsteren Fluten treiben. Wir sind die ohne Halt. Wir sind die, die auf den Abgrund zu. Wir sind die, die in der Gottesfeindlichkeit treiben, in den dunklen Gewässern. Ja. Und Gott, so wie Jesus auch, mein Vater ist in den Teich, ist in den Pool gesprungen, ja. So ist Jesus runtergesprungen auf die Erde. Er ist zu uns gekommen, da wo wir sind, ja. Und rettet. Und es ist ja so, die Reformation, ja. Reformation heißt formieren, zurück in die Form bringen, in die Ursprungsform, ja. Und die Reformatoren haben das schon damals ganz deutlich aufgeschrieben. Und nachdem wir ja auch eine Gemeinde sind, die aus dieser Kultur, aus dieser Erkenntnis kommt, war es so, die haben das damals ganz einfach gesagt, über den freien Willen. Du hast gerade den freien Willen angesprochen, Helmut. Es ist so, der Mensch hat ja den freien Willen in allen möglichen Belangen. Wir haben ihn, was wir essen, was wir trinken, was wir beruflich machen, mit Menschen treffen. Wir haben über unser ganzes Leben den freien Willen. Aber über die Errettung, das ist einfach ein Werk, was von Gott ausgeht. Und über das haben wir eben nicht den freien Willen. Und das ist auch gut so, denn würden wir nämlich anders denken, nochmal, müsst immer davon ausgehen, reformieren heißt zurück zur Ursprungsaussage der Bibel gehen. Also das ist die Ursprungsaussage der Bibel. Wenn wir es nämlich anders denken würden, wenn wir der Meinung wären, dass der Mensch tatsächlich von sich aus in der Lage wäre, sich selbst sozusagen durch eine Entscheidung zu erretten, dann würde das allem Tür und Tor öffnen, jeglicher Form von Manipulation des Evangeliums. Denn auf einmal würde man sagen, okay, damit wir möglichst viele Menschen gewinnen, lassen wir das Kleingedruckte weg. Es gibt zwar nichts Kleingedrucktes in der Bibel, aber gerne hätten wir Kleingedrucktes in der Bibel. Ja? Also lassen wir das weg. Ja? Wir machen nur das Schöne, das Gute, nur das, ja, so. Oder wir sagen, einfach, das ist mit Faden verloren. Okay, also na genau, wir wenden Gewalt an, so wie das früher war. Wir wenden Gewalt an, nicht? Wir bringen Menschen mit Gewalt dazu, sich zum Evangelium zu bekehren. Also jeglicher Kraft wären damit Tür und Tor geöffnet. Aber wenn wir wissen, dass es unsere Aufgabe ist, in aller Liebe das Evangelium so deutlich und klar zu bringen, dass wirklich Gott, dass wir mit einem geschliffenen, zweischneidigen Schwert arbeiten, dann wissen wir auch, dass das die Methode ist, nach der Gott auch dann diejenigen sozusagen erweckt, die er dafür bestimmt hat. Kommen wir jetzt zum nächsten Vers, nämlich 14. Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Wir sind überzeugt, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind wir alle gestorben. Hier steht sozusagen, dass Christen Tote sind. Christen sind Tote, mit Christus gestorben. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Ja, wie ist das jetzt zu verstehen? Ja, wir sind dem Leben abgestorben. Und zwar dem Leben, was die Welt als Leben nennt und was das unerlöste Fleisch begehrt. Wir sind von einer lähmenden Dunkelheit abgestorben. Wir sind von einem Irrwahn abgestorben, des zeitlich Begrenzten. Wir sind von einem Irrwitz abgestorben, von diversen Philosophien oder Rettungstheorien. Wir sind der Lüge abgestorben, dem Trug und der Fata Morgana eines weltlichen Glücks. Diesen Dingen sind wir wahrhaftig abgestorben. Wir sind für die Welt Tote und für Gott sind wir die wirklich Lebenden. In Vers 15 sagt Paulus, er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Also, wenn wir in Jesus Christus leben, dann leben wir uns nicht selbst, sondern wir leben für den, der für uns gestorben und auferstanden ist. Wir gehören Jesus Christus und wir gehören nicht mehr uns selbst, unserem eigenen Leben. Wir leben nicht mehr uns, sondern wir leben ihn. Und kommen wir jetzt zum Vers 17, also dem Dreh- und Angelpunkt unserer heutigen Predigt. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Also wir sind der Welt Tote, wir sind die für Christus Lebenden, wir sind nun neue Kreaturen. Also wir sind neue Kreaturen, alles ist neu geworden. Ja, wow, möchte man doch da am liebsten jetzt schreien. Aber es legt sich so etwas auf unser Herz, was dann fragt, ist das wirklich so? Ist das wirklich so? Denn wenn ich auf mich gucke, aufs Leben schaue, dann ist doch da gar nicht so viel Neues. Aber wir wissen, wir müssen unser Leben an den Bibelversen orientieren, nicht den Bibelvers an unser Leben anpassen. Also wir müssen schauen, wie bringen wir jetzt unser Leben mit diesem Vers in Einklang. Ja? Die erste Frage ist einmal die, wenn wir das nicht glauben können, dass wirklich Neues geworden ist, wohin schauen wir denn dann? Vielleicht schauen wir ja nur falsch. Vielleicht schauen wir definitiv falsch. Es könnte doch wirklich sein, dass wir auf unser normales, alltägliches, fleischliches Leben gucken. Ja? Wir sind vielleicht nicht diese Asketen, ja, von denen wir glauben, wie ein Christ vielleicht leben sollte. Ja. Wir machen vielleicht noch viel zu viele Fehler. Wir sind noch an allen möglichen Ecken und Enden irgendwo leicht zu verführen und leicht mit irgendwas zu... Jesus sagt, wir fallen, wir purzen halt durch die Welt. Ja, es kann sein. Und wenn wir auf das gucken, dann werden wir uns natürlich die Frage, wenn wir sagen, ja, ich entdecke nicht, dass wirklich Neues geworden ist. Ja. Nein, ich bin noch der alte Kerl, der ich vor meiner Erlösung war in vielen Punkten. Mein Charakter hat sich nicht dementsprechend verändert und eigentlich ist das ein Punkt, an dem man verzweifeln könnte. Aber wie gesagt, nochmal, wir wissen, es ist gut und es ist wahr, was in der Bibel steht. Also forschen wir weiter. Denn wenn wir woanders hinblicken, auf eine andere Stelle, dann werden wir sehen, dass der Vers stimmt. Nämlich blicken wir auf das Geistige. Wie war es denn vorher? Als ich noch nicht bei Jesus war, noch nicht an ihn geglaubt habe, da war für mich die Bibel ein guter Klassiker. Wow, Weisheit, interessant, schön. Ja, die Bibel lag neben anderen klassischen Büchern auf dem Nachtkastel. Ja, da hat man mal Homer gelesen und die Bibel und dann wieder was anderes. Also die Bibel war ein schönes Weisheitsbuch. Hey, jetzt ist die Bibel bitte das lebendige Wort Gottes, in dem er zu mir spricht. Es ist das Wort, wo jeder einzelne Vers eine Speise ist, ja, die dich kräftigt durch und durch. Eine völlig andere Beziehung. Ich weiß, dass es gibt kein vergleichbares Buch zu der Bibel. Es ist einzigartig. Ja. Es ist, ja, Gott spricht zu uns durch die Bibel, was sein Wort ist. Ja, das dann davor. Ich suchte nach meinem Willen. Was will ich in meinem Leben? Wo kann ich mich einbringen? Was kann ich erreichen? Ich suchte nach meinem. Jetzt, seitdem ich mit Jesus zusammen bin, frage ich nach seinem Willen. Was, Herr, willst du für mein Leben? Bitte führe mich, zeige mich, lenke mich. Ja, wo willst du mich haben? Völlig anders. Ja? Davor drehte ich mich um mich selbst. Jetzt drehe ich mich um Gott. Davor war es ein dauerndes Vermuten und Spekulieren. Was ist der Sinn des Lebens? Ja? Was ist der Sinn? Was soll ich tun? Wozu bin ich da? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Ja? Spekulieren, spekulieren und Weisheitsbücher verschlingen von allen möglichen Leuten aus allen Herren Ländern der Welt. Ja? Von den Indianern angefangen bis zu den indischen Gurus. Ja? Also völlig egal. Hauptsache irgendwo, es sind weise Leute, die mich füttern. Ja? Was ist jetzt? Ich habe Hoffnung und Gewissheit. Die Suche ist beendet. Mit der Bibel weiß ich, habe ich für alle Zeiten die Antwort in der Hand. Ja, vorher hat man gesagt, die beste Philosophie ist die, ich weiß, dass ich nichts weiß. Oder es gibt so viele Wahrheiten, wie es Menschen gibt. Wow, wie großartig. Ich schaffe mir alles selbst. Ich schaffe mir meine Wahrheiten selbst. Sonst nichts. Was ist jetzt? Unser Glauben, das, was wir Glaube nennen, ist in Wirklichkeit Wissen. Weil Glauben heißt vermuten, heißt nicht wissen in unserem deutschen Gebrauch. Ja? Aber in dem Falle biblisch gesehen heißt Glauben hundertprozentig Wissen. Ja? Annehmen von den Dingen, die man nicht sieht. Ja? An das glauben wir, das wissen wir. Früher waren wir uns selbst König im Mittelpunkt. Ja? Jetzt haben wir einen König, Jesus. Es geht immer weiter, wir könnten es immer weiterführen. Tatsache ist folgendes, wenn wir uns das anschauen, dann wissen wir tatsächlich, dass es stimmt, was in der Bibel steht. Ja? Es ist neu geworden. Nicht unser Fleisch ist neu geworden, der ist nach wie vor unter dem Fluch der Sünde, kann man sagen. Nicht umsonst werden wir ja auch älter und werden krank und sterben. Ja, der Körper wird hinfällig. Ja, aber wir geistig gesehen sind wir völlig verändert. Und damit komme ich zum Schluss und möchte noch ein Gebet sprechen. Vater, ziehe uns noch mehr zu dir, sodass kein Millimeter Platz mehr zwischen dir und uns ist. Wir danken dir dafür, dass du in unserem Leben bist, dass du in uns Wohnung genommen hast durch deinen Geist. Wir danken dir, Herr, dass dein Wort uns wirklich führt und dass wir sagen können, dass deine Wahrheit viel besser ist und unvergleichlich wertvoller ist als jede Philosophie von Menschen erdacht. Wir bitten dich, weise uns in deiner Wahrheit und führe uns auf dem Weg, auf dem du uns haben willst. Danke. Amen.